Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Wie wunderbar, bei euch zu sein. Ich freue mich auf die nächsten Stunden. Ich freue mich auf unseren Podcast. Das macht mir riesigen Spaß und ich finde es total schön, wenn man mal ein bisschen Zeit füreinander hat. Das ist ja manchmal hektisch und diese Momente jetzt in so einem Podcast, die sind einfach auch geschenkte Zeit, sag ich immer. Das ist Zeit, die ihr für euch habt, wo ihr auch wirklich wahrscheinlich vielleicht sogar mit dem Kopfhörer seid und ganz intensiv euch was anhören könnt. Und das macht mich stolz, dass ihr das mit meinem Podcast tut. Ich habe jede Menge tolle Sachen für euch. Es geht heute ein großes Thema, nämlich um Resilienz bei Hunden, also diese psychische Widerstandsfähigkeit, das nennt man ja Resilienz. Und jeder, der Hunde hat oder der Hunde mal beobachtet, der wird feststellen, dass der ein oder andere Hund gelassener ist, während der Nächste in der Reihe dann schon mal gleich wegen jeder Kleinigkeit ausrasten kann und sich nicht unter Kontrolle hat, seine Impulse nicht unter Kontrolle hat. Das ist ein super interessantes Thema. Da spreche ich heute mit einer tollen Frau drüber, die heißt Vanessa Engelstetter, die hat eine Hundeschule in Niedersachsen und hat ein Buch über Resilienz bei Hunden geschrieben. Pflichtlektüre für alle, die einen Hund haben, finde ich. Ich habe natürlich Post von Martina, der Arne Waag ist dabei. Wir sprechen über die Woche. Es gibt das Neueste aus der Promi-Welt und natürlich auch ein Buch. Und dieses Buch ist jetzt irgendwie so ein bisschen monothematisch hier. Das handelt auch von einem Hund, von einem ganz besonderen. Eigentlich wollte ich das Buch der Woche nicht lesen, weil ich wusste, dass ich heulen werde. Kein Witz. Ich hab's dann gelesen, ich hab geheult und es hat sich gelohnt, weil es eine Spur in meinem Herzen hinterlassen hat und weil ich es jetzt noch mehr genieße, mit meinen Hunden zusammen zu sein, jeden Tag. Laura Fern Watt ist eine junge Autorin, Bloggerin und Reisejournalistin. Sie ist mit Hunden aufgewachsen und die haben ihr schon oft Halt geschenkt in schwierigen Familiensituationen. Sie ist Anfang 20, als sie von ihrer Mutter eine Mastiff-Hündin geschenkt bekommt und sie ist 23, als sie mit dieser Hündin Giselle in ein Mini-Apartment nach New York zieht. Die beiden sind unzertrennlich, eine ganz große Liebe. 7 Jahre lang, dann bekommt der Hund Knochenkrebs und die beiden, die haben nicht mehr lange und Lorraine macht eine Liste mit all den Dingen, die sie noch mit ihrem Hund erleben möchte. Die ersten Sätze: Wir versicherten uns gegenseitig, wir würden nur gucken. Mom und ich parkten vor dem Drugstore auf der Franklin Road. Um 10 Uhr morgens war die Luft bereits feucht in Brentwood, dem Vorort von Nashville, in dem ich aufgewachsen war. Durch die Windschutzscheibe hatten wir eine Reihe von Bäumen sehen können, aber wir steckten die Köpfe zusammen in die Anzeigenseiten des Tennessean und stöberten in unserer Lieblingssparte bei den Welpen. Wir hatten eigentlich keinen Grund, dort zu gucken. Wir hatten bereits 2 Hunde, Yoda und Bertha, ganz zu schweigen von einer Reihe anderer Viecher und diesem Familienproblem, das ein neuer Welpe wohl auch nicht lösen würde. So beginnt die Geschichte von Lorraine und Giselle, der Mastiff-Hündin. Es ist eine von so vielen Geschichten über Menschen und Hunde, die einen berühren und trotzdem ist sie einzigartig. Als Lorraine ihre Liste mit den Dingen, die sie noch mit Giselle erleben möchte, im Internet veröffentlicht hat, verbreitet sie sich wie ein Lauffeuer um die Welt. Und so beschloss sie, ihre Geschichte in einem Buch zu erzählen. Eine Liebe so groß wie du von Lorraine Fern Watt ist bei Fischer erschienen und nicht nur für Hundeliebhaber ein Muss. Aber ihr müsst euch Taschentücher bereitlegen. Ehrlich, also mich hat dieses Buch so verrissen. Es ist so, so mega gut und so traurig und so ehrlich und boah, also was soll ich sagen? Es ist was fürs Herz. Guckt es euch an. Ich habe jetzt noch was fürs Herz. Ihr wisst ja, jetzt gehen wir in den April rein. Das heißt, die Brautpaar-Saison ist voll eröffnet. Ich merke das, weil ich habe in der letzten Zeit wieder doch noch für dieses Jahr einiges an Anfragen gekriegt. Eigentlich muss man damit ja immer ganz früh sein, weil so eine Hochzeit wird ja meistens so, ich sag mal, ein Jahr im Voraus geplant. Und genau da liegt die Krux in der Geschichte, finde ich. Also bei dieser ganzen Planerei, sich selber als Paar nicht zu vergessen. Und deshalb hat die Post von Martina in dieser Woche ganz viel mit Hochzeit zu tun. Liebe Brautpaare, diese Woche habe ich gleich 2 Anfragen von einem Brautpaar bekommen, also von 2 unterschiedlichen, um Traurednerin auf ihren Hochzeiten zu sein. Und das habe ich zum Anlass genommen, mal darüber nachzudenken und einen Brief an euch zu schreiben. Diese Zeit jetzt ist aufregend und stressig, wenn ihr vorhabt zu heiraten. Ihr fragt euch die ganze Zeit, ob ihr an alles gedacht habt, ob die Farbe für die Tischdeko stimmig ist, ob der Fotograf um die richtige Uhrzeit kommt, ob Tante Mia ihren neuen Mann mitbringt und ob das Brautkleid auch richtig angepasst wird. Mein Tipp an euch: Fahrt mal einen Gang runter. Es geht um den schönsten Tag in eurem Leben. Einen Tag, an den ihr euch immer erinnern werdet. Es ist der Tag, an dem ihr eure Liebe zueinander feiert. Macht es so, wie ihr es wollt. Egal, ob andere das gut finden oder nicht. Denn es ist euer Tag, ein Geschenk an euch, gegenseitig. Und genießt diese Zeit jetzt, die davor, mit all dem Kribbeln und der Vorfreude im Bauch. Macht was Schönes zusammen, jetzt schon. Zeigt euch, dass diese Entscheidung die richtige ist. Und am Hochzeitstag selbst? Plant Zeit für euch ein. Lasst euch nicht auffressen von all den Gratulanten, sondern feiert euch. Hochzeiten sind wunderschöne Feste, das erlebe ich als Traurednerin immer wieder. Vor allem, wenn man spürt, dass sich das Brautpaar wirklich liebt. Und ihr tut das nur für euch. Und jetzt noch ein kleiner Tipp von mir. Packt jetzt schon eine Kiste, eine Geschenkbox mit Dingen, die euch gerade beschäftigen. Mit kleinen Gutscheinen, der Lieblingssüßigkeit, einer Flasche Wein und schreibt euch einen Brief dazu. Jeder für den anderen. Sagt euch, was ihr aneinander liebt, was ihr schätzt, warum es nur um diesen einen Moment und diesen einen Menschen für euch gehen kann. Und dann legt ihr das Päckchen weg, bis zu eurem ersten Hochzeitstag. Dann erst dürft ihr es öffnen und sehen, was der andere hineingepackt hat. Bleibt bei euch und bei eurer Liebe in diesen Tagen vor der Hochzeit. Liebste Grüße, eure Martina. So ist es, bei der Liebe bleiben, das ist eigentlich das Schönste, was man machen kann, sein ganzes Leben über, finde ich. Natürlich vor der Hochzeit, aber ich finde auch im Alltag immer wieder und wieder und wieder zu erkennen, warum man sich genau für diesen Menschen entschieden hat. Klar, wir können auch todesgenervt vom anderen sein. Ich könnte euch Sachen aus meinem Leben erzählen. Da denke ich dann oft, boah, jetzt muss ich mal die frische Luft. Aber am Ende des Tages ist es die Liebe, um die es geht und die bleibt. Und vielleicht verändert sie sich und vielleicht wird sie anders. Aber gerade wenn man Kinder hat, dann ist es noch wieder eine andere Qualität, weil auch wenn man sich trennen würde, man bleibt immer noch Familie. Und diese Familie ist Liebe, weil diese Kinder sind hoffentlich und normalerweise eben aus dieser Liebe entstanden. Also ich finde, das ist das Allerwichtigste. So, bevor ich jetzt zu emotional werde, schalten wir mal zu Arne Waag. Da ist das mit der Emotionalität schnell vorbei. Wir sprechen über den König in Deutschland und...
God save the king.
Ja, ich singe ja immer noch Queen. Ich kann nicht anders.
Ja, das weiß ich. Ja. Ja.
Das ist wahrscheinlich meine Art von Feminismus. Ich fand's gut. Manchmal, ganz ehrlich, ne, wenn ich dieses ganze royale Leben mir so angucke und auch als ich in London war und so und das ganz aus der Nähe gucken konnte, damals 1918, manchmal habe ich ja echt Bock auf so Königs, ne? Dann tut's mir ein bisschen leid, dass wir keine mehr haben.
Ja.
Ja, bisschen.
Immer, wenn es um Königs geht, dann gucke ich immer The Crown und weiß immer, wollen wir doch wieder nicht haben.
Ja, das
Aber,
stimmt.
Weißt du, was mir aufgefallen ist? Die Camilla ist ganz schön alt geworden, ne?
Ja, und die macht sich so die Schultern so nach vorne, die wirkt so knöchrig irgendwie.
Ja, diese knöchrig. Und sie hat sich aber die Zähne machen lassen. Die waren früher deutlich anders.
Habe ich nicht gesehen.
Ja.
Also mit dem Alter steht das dann auch meistens an beim einen oder anderen, ne? Zähne machen lassen.
Ach, du meinst, sie hat neue Zähne? Oh, das ist mal eine Überschrift. Camilla hat Gebiss.
Du, solange es nicht pfeift, wenn sie spricht, wie bei Thomas Gottschalk, ist alles gut.
Das pfeift nicht. Das ist doch eine Frechheit. Wieso vermittelst du denn, warum sagst du jetzt was zwischen Thomas Gottschalk und Camilla? Obwohl, die sehen relativ gleich aus.
Eben.
Fällt mir jetzt ein.
Also, Fakt ist, ich fand's nicht schlecht. Ich finde es unfassbar toll, wie der Charles Deutsch spricht. Das finde ich großartig. Vor allen Dingen, dass er dieses CH bei uns drauf hat und das SCH. Das ist echt schwer und ich finde, der klingt super.
Ja.
Also, so gut spricht hier keiner von uns Royal British English, würde ich mal sagen. Aber.
Oh, yes, yes, well.
Ja, well. Genau.
I think, yes.
Ja, nee, es singt mal besser nicht. Also mir hat's gefallen. Wenn es dir auch gefallen hat, sind wir wieder auf einer Wellenlänge.
Ich möchte den jetzt nicht als König hier bei uns im Land haben. Da finde ich den Steinmeier deutlich besser. Aber ja.
Geht so. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz, ganz schönen Tag und ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche, mein Hase.
Ich gucke jetzt das ganze Wochenende über The Crown.
Ah, ich könnte das ganze Leben über The Crown gucken. Ich könnte da einziehen. Ich finde es großartig. Ich liebe diese Serie. Ja, ich liebe sie. Ich weiß nicht, wenn ihr sie noch nicht geguckt habt, ne, The Crown, dann solltet ihr das dringend tun. Das ist so, so fantastisch. Diese Serie ist einfach, ja, also so richtig gut. Was soll ich sagen? Ich kann da nur drüber schwärmen. Das ist immer sehr peinlich, weil alle sind immer schon genervt, weil ich immer von The Crown schwärme. Aber vielleicht war ich ja in meinem letzten Leben auch irgendwie so mit der britischen Krone verbandelt oder so. Nee, ohne Witz. War ich ganz bestimmt nicht. Aber ich habe jetzt für euch noch viele, viele Promi-Nachrichten. Also da war einiges los in dieser Woche. Natürlich auch Königliches. Wow, war das royal. König Charles besuchte mit seiner Camilla Deutschland. Staatsbesuch stand an und da waren echt coole Gäste mit dabei. Tote Hosensänger Campino. Ich habe mich wirklich die ganze Zeit gefragt, was der da gemacht hat. Und Let's Dance Star Mozi Mabuse. Da wusste ich zumindest, warum sie da war. Die wollten Charles und Camilla schon ganz lange treffen. Die sind wohl große Fans von der englischen Ausgabe von Let's Dance und da ist Mozi ja auch und jetzt hat's endlich geklappt. Mozi war aber dabei beim großen Diner und ich bin sicher, dass die Spaß hatten. Essen hat sich zumindest gut angehört. Gebeizter Karpfen, Weidehuhn, Spinattörtchen und jede Menge Wein. Dessert fand ich ein bisschen merkwürdig. Backpflaumen, schwarzer Tee. Hallo? Okay. Aber ansonsten, Herz, was willst du mehr? Richtig große Aufregung gab es diese Woche bei Mark Terenzi. Seine Band hat ihm schwere Vorwürfe gemacht. Er soll eine Covid-Erkrankung vorgetäuscht haben und nicht zu den Proben gekommen sein. Und das Management hat auch noch erklärt, dass es in dem für Mark und seine Freundin Verena gebuchten Hotelzimmer zu, Achtung, Gewalt, Drogen und Alkoholkonsum gekommen sein soll. Und dadurch sollten die Gäste und Bandkollegen um den Schlaf gekommen sein. Also kurz, um es mal nicht ganz so blumig und nett auszudrücken. Die hatten da richtig Zoff, sollen sich geschlagen haben, sollen Drogen konsumiert haben und viel getrunken haben. Marc bestreitet das alles und findet es lächerlich und ich sage, da kommt noch mehr, da bin ich sicher. Popstar Tim Bensko ist ein so stolzer Papa. Seit der Geburt seines Sohnes vor 2 Jahren erzählt er immer wieder ganz gern von dem Kleinen und er findet, dass Kinder ein echt gutes Gesprächsthema sind. Er sagt nämlich, man kommt mit Fremden so schnell und so tief auf eine ganz bestimmte Ebene, wenn es um den Nachwuchs geht. Und da hat er absolut recht, das finde ich auch. Was ich schon Gespräche hatte mit wildfremden Leuten über meine Kinder hätte ich jetzt schon fast gesagt, naja, mein Kind und meine Hunde. Kinder und Hunde sind, finde ich, ein Garant für ein echt gutes Gespräch, wo man sich klasse austauschen kann, miteinander lachen, jammern, weinen kann, obwohl man sich überhaupt nicht kennt. Das ist wirklich tatsächlich so. Ich hätte jetzt den Fernsehtipp für euch und das ist eine so großartige Serie, die heute Abend, also ihr müsst jetzt schnell sein, heute Abend und zwar komplett im Ersten kommt. Ich habe die schon in der Mediathek gesehen und es ist großartig. Es sind 4 Teile, die werden heute Abend hintereinander gesendet und die Serie heißt Ein Schritt zum Abgrund, der Verdacht. Da geht es um Jana, deren Leben perfekt ist. Ihre Arztpraxis ist gut besucht, der Sex mit Ehemann Christian ist besser denn je und Tochter Lottas größte Sorge ist, endlich mal ein eigenes Pferd zu bekommen. Aber die Familienidylle erhält einen jähen Riss, als die brünette Jana ein langes blondes Haar auf Christians Schal entdeckt. Und je tiefer sie bohrt, desto mehr Geheimnisse und Lügen holt sie ans Licht. Es ist wirklich, wirklich gut und die vielfach prämierte Petra Schmidt-Schaller, die ich sowieso total gerne mag, die brilliert als Jana, die in 4 45-minütigen Folgen jede erdenkliche Emotion durchmacht und es ist richtig gut, weil Petra Schmidt-Schaller, das ist eine wirklich tolle Schauspielerin, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die war als beste Nachwuchsschauspielerin für Ein fliehendes Pferd, da hat sie einen Preis bekommen, sie hat den Seewolf Wolf gedreht. Sie hat Die Toten von Mano, das war letztes Jahr ein ARD-Vierteiler und da hat sie den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Die hat es wirklich auch jetzt großartig umgesetzt. Also, heute Abend, 4 Folgen hintereinander, lohnt sich. Ihr könnt einen kuscheligen Fernsehabend machen. Im ersten ein Schritt zum Abgrund oder eben alle Folgen gemütlich gucken, wenn ihr Zeit habt, in der ARD-Mediathek. Jetzt komme ich zum Gast der Woche. Es ist ein großes Thema. Es geht um Hunde und das ist ja immer wieder eins meiner Lieblingsthemen. Ich freue mich über meinen Gast in dieser Woche. Das ist Vanessa Engelstädter und die macht aus ihrer Leidenschaft einen Job. Die ist Hundetrainerin mit eigener Hundeschule in Wolfsburg, Niedersachsen. Und sie hat ein Buch über Resilienz bei Hunden rausgebracht, das ist gerade beim Kosmos Verlag erschienen. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Herzlich willkommen in der Martina Stratenshow, liebe Vanessa Engelstädter.
Dankeschön. Ich freue mich auch ganz dolle dabei zu sein und dieses so spannende Thema nochmal hinaus in die Welt tragen zu dürfen.
Jetzt fangen wir mal so ganz vorne an, ne? Sie müssen uns noch mal kurz erklären, was Resilienz ist.
Ja, also Resilienz ist ganz kurz und knapp umschrieben die psychische Widerstandsfähigkeit. Also im Prinzip das, was wir mit der Psyche leisten können, um Konflikte, Krisen oder auch Traumata ja zu regulieren, zu integrieren, einfach damit umzugehen und vielleicht sogar gestärkt aus diesen Themen herauszukommen.
Ganz wichtig finde ich ja, dass Sie das übertragen haben, wir kennen dieses Resilienzthema beim Menschen, auf den Hund. Und es war so spannend in Ihrem Buch zu lesen, wie man damit umgeht, wenn der Hund nicht ganz so resilient ist. Woran erkenne ich denn, so mal jetzt grob gefragt, ob meinem Hund Resilienz fehlt?
Also auf der einen Seite kann ich das vor allem im Alltag gut erkennen. Das heißt, immer wenn der Hund vor ganz neuen Situationen steht, also Situationen, wo der Hund noch keine Strategie hat oder auch bisher noch nichts erlernt hat im Umgang damit, sondern es ist so eine ganz neue Situation und wie geht der Hund damit um? Und da kann man auch so ein bisschen unterscheiden in Konfliktsituationen oder Wohlfühlsituationen. Das sind ja die beiden Prozesse, die im Hunde gehören, aber nicht nur dort, sondern jedes Lebewesen hat diesen Prozess in sich. Also es wird immer unterschieden nach Gefahr oder nicht Gefahr. Das sind die zwei schnell verfügbarsten Situationen, die das Gehirn so abliefern kann bei einem Lebewesen. Und da sagt der Hund halt entweder keine Gefahr, dann haben wir ein, ja, normal angepasstes Verhalten oder der Hund sagt, das ist eine Gefahr. Und wenn der Hund, das Hundegehirn sagt, das ist eine Gefahr, dann können wir erkennen, wie resilient der Hund denn ist. Also wie geht er damit um?
Wenn dem Hund jetzt Resilienz fehlt in dem einen oder anderen Bereich, wie wird er es dann, also resilient, widerstandsfähig?
Ja, man muss erstmal schauen, das ist ja wirklich ein komplexes und tiefgehendes Thema, wo das denn überhaupt herkommt. Also nicht resilient zu sein, da gibt es ja ganz viele Unterpunkte. Zum Beispiel kann der Hund eine zu geringe oder fehlende Selbstregulation haben, also sich emotional nicht gut runterfahren können. Das erkennt man dann in einem unangepassten Verhalten. Also zum Beispiel zeigt er eine starke und heftige Aggression. Wir reden jetzt nicht von der normalen Aggression, sondern also von der Aggression als Kommunikation, sondern tatsächlich von so einer übersteigerten Form. Er wehrt sich in seiner Aggression und kann auch durchaus beschädigend dann unterwegs sein. Das heißt also, da ist dann die Frage, wo kommt es denn her und wie kann man das verändern? Und dann muss man wirklich schauen, welche Punkte schafft der Hund nicht? Wie ist der denn so allgemein aufgestellt? Zum Beispiel Selbstwirksamkeit, ein ganz großes Thema bei Hunden, die dazu neigen, sehr stark in die Aggression zu gehen. Wie hat denn der Hund das Gefühl gehabt, ob er die Situation lösen kann? Wenn der Hund gleich sagt, kann ich nicht lösen, habe ich keine Ahnung, wie das geht, bin mit meinen Strategien bisher noch nicht weitergekommen, dann kann das sein, dass dem Hund Selbstwirksamkeit fehlt. Und wie das dann so ist, wenn man das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren und nicht mehr eingreifen zu können, kann das tatsächlich bei einigen Hunden eine große Wut umschlagen.
Also und dann auch das, eben in Aggression, ne?
Genau, richtig.
Wir haben eben schon über die grobe Richtung so gesprochen. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Tiefe. Resilienz bei Hunden ist abhängig von vielen Faktoren. Konflikte können einer sein. Warum? Weil sie die nicht richtig auflösen können dann?
Genau, richtig. Also bei Konflikten kann man auch mal so ein bisschen unterscheiden. Es gibt so alltägliche Konflikte, die einfach alltäglich und jederzeit auftreten können. Das kann ja auch mal ein Konflikt sein. Man macht gerade die Haustür auf und plötzlich kommt der Erzfeind direkt vor der Haustür hinausgeschossen oder geht vorbei. Und da ist so der erste kleine Konflikt und da ist halt natürlich auch die Frage, wie geht der Hund damit um? Natürlich darf er da auch mal sagen, finde ich gerade blöd, dass der da ist, aber wie weit kann er sich danach wieder runterfahren nach diesem kleinen Konflikt? Wie schnell kommt er wieder ins Gleichgewicht? Das ist die Frage bei Konflikten zum Beispiel.
Wenn wir jetzt mal über Traumata sprechen, das hatten Sie eben auch schon angesprochen, die können ja auch zu fehlender Resilienz führen. Warum?
Also grundsätzlich ist ein erlebtes Trauma, ein psychisches Trauma, grundsätzlich ist das ein Erlebnis, was zu einer extrem starken Hilflosigkeit geführt hat. Und mit dem ja auch Gedanken daran, dass die eigene Existenz davon gefährdet ist. Also sozusagen, man könnte das jetzt umschreiben mit einer Todesangst. Und das kann einmalig gewesen sein, das kann aber auch mehrfach passiert sein, dieses Erleben von dieser Todesangst. Und das führt dann zu einer, ja, zu dem Traumata. Und beim Trauma gibt es beim Hund ähnlich wie beim Menschen auch ein Erlebnis, wo der resiliente Hund das gleiche schlimme Erlebnis hat wie vielleicht ein anderer Hund. Also er schwebte in Todesangst und hatte größte Nöte, kam aber nach 3 bis 6 Wochen mit diesem Erlebnis irgendwie wieder klar. Also schüttelt das so ein bisschen ab oder findet einfach auch einen Umgang damit. Er reguliert sich selber. So, dass er zwar ein Trauma erlebt, aber kam dank seiner resilienten Eigenschaften damit besser klar. Und dann gibt es Hunde, da dauert es länger bis hin zu wirklich Veränderungen im Gehirn. Also, dass der Hund dann größere Schwierigkeiten hat, dieses, was ich vorhin gesagt habe, Gefahr, nicht Gefahr, einzusortieren. Also für ihn ist dann quasi alles erstmal eine Gefahr und eine ständige Bedrohungslage, die über dem Hund so schwebt.
Ja, ich denke da vor allen Dingen jetzt zum Beispiel an Hunde aus dem Tierschutz, ne? Also ja, die haben ja durchaus Traumata erlebt, die wir gar nicht kennen.
So ist es. Aber, da muss man auch noch dazu sagen, da müssen wir Menschen immer dolle aufpassen, dass wir nicht zu viel rein interpretieren. Weil gerade Hunde aus dem Tierschutz
sind resilienter.
Ja, tatsächlich. Ja. Die tragen häufig eine stärkere Resilienz mit sich mit, was eventuell auch durch diese natürliche Verpaarung geschehen ist. Also es ist jetzt eine Vermutung, das ist jetzt keine bewiesene Studie, aber wer verpaart sich auf der Straße? Das sind meistens die Stärksten mit den Stärksten, die Angepasstesten mit den Angepasstesten. Und also dieses Survival of the Fittest.
Ja.
Und da kommt natürlich einfach schon genetisch eine größere Resilienz raus. Ne? Und sie durften viele selbstwirksame Entscheidungen treffen. Auch wenn die häufig in einer Gefahr gelebt haben oder ja im Ausland auch sehr viel aufpassen mussten, nicht unter die Räder zu kommen. Trotzdem sind so Strategien wie ich flüchte, ich laufe weg oder ich setze mich mit Aggression durch, Strategien, die bei diesen Hunden zum Erfolg führten. Das heißt jetzt per se zu sagen, oh, ne, die Auslandshunde, die haben vielleicht was Schlimmes erlebt, bedeutet aber nicht zeitgleich, dass die wirklich nicht resilient wären oder ein nicht aufgelöstes Traumata mit sich tragen.
Was mich jetzt interessiert, Frau Engelstetter, sind die verschiedenen Rassen. Das gibt ja unterschiedliches Verhalten, das wissen wir bei verschiedenen Rassen, damit auch vielleicht unterschiedliche Belastungsformen. Ist denn jetzt, ich sag's mal provokant, ein Labrador resilienter als ein Terrier?
Da haben Sie ja gleich die richtige Rasse genommen.
Genau, ich besitze die, deshalb weiß ich das.
Deswegen hervorragend. Ja, also der Labrador, der hat einige Persönlichkeitsmerkmale in sich, die tatsächlich auch als resiliente Eigenschaften dazu zählen oder als resiliente Eigenschaften sind. Zum einen zum Beispiel diesen Optimismus. Also zu sagen, egal was hier jetzt passiert, das wird mit Sicherheit gut ausgehen. Das ist so eine optimistische Eigenschaft, die der Labrador stark vorhanden hat. Und der Terrier, also man muss immer von Terrier-Typen sprechen und von Labrador-Typen, weil es natürlich auch in diesen Rassen große Unterschiede gibt.
Also meine sind sehr klein.
Sehr klein, okay.
Ich weiß auch gar nicht, ob das richtige Terrier sind, aber sie verhalten sich zumindest so.
Also ein Terrier-Typ. Genau, der kann zum Beispiel durch eine höhere Reaktivität, also eine schnellere Bereitschaft zum Reagieren, manchmal so ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Mhm. Was dann sein könnte, dass das Thema Selbstregulation, Impulskontrolle und Affektkontrolle, was ja auch resiliente Eigenschaften sind, mhm, so ein bisschen anders gelagert ist.
Ja, also, ja, das schreibe ich. Ich habe das auch aufgegeben. Die sind jetzt 13 und 14. Ich lasse die jetzt einfach ihren Impulsen freien Lauf lassen. Sie hört auch nicht mehr so gut. Von daher ist sie wesentlich ruhiger geworden, weil sie einfach nichts mehr hört, worüber sie sich aufregen kann. Das ist nicht schlecht.
Ja, hat auch Vorteile, ne?
Ja. Ja, genau. Aber jetzt nochmal zu den Welpen, weil ich stelle mir vor, dass diese ersten Wochen bei einem Welpen auch wichtig sind für Resilienz, ne? Also für die Entwicklung und damit eben auch für die Widerstandskraft. Jetzt mal abgesehen von der Zeit bei der Mutter und den wirklich allerersten Wochen, wie schaffe ich es denn, einen resilienten Hund aus einem kleinen Welpen zu machen? Was muss ich tun?
Ja, also tatsächlich ganz zum Anfang steht die Rasseauswahl. Mhm. Dann kommt der passende Züchter, die passende Züchterin, mhm, ja, wo einfach auch schon geschaut werden kann, wie sind die Elterntiere denn? Also weil es vererbt sich nun mal auch. Resiliente, mhm, Eigenschaften vererben sich auch. Aber ich sag jetzt mal, wenn die Startbedingungen nicht optimal waren, man kann noch ganz viel als Hundebesitzer, Besitzerin kann man noch ganz viel tun, damit der Hund resilienter wird. Und da geht es ganz viel darum, dass der Hund viele Sachen erlebt, sie als positiv erlebt oder neutral. Mhm. Also positiv ist so, füttert den Optimismus. Mhm. Und das neutrale Erleben kann auch zum Thema Selbstregulation und Impulskontrolle gehören.
Je gleichmäßiger ich bin, desto resilienter wird mein Hund, oder? Also je stabiler oder ruhiger oder bestimmter oder...
Im Prinzip ist das so. Also man könnte sagen, je resilienter der Mensch ist, desto mehr wird es auch dem Hund gut tun. Weil wir mit emotionaler Stabilität sind wir natürlich auch ein besserer Ansprechpartner für den Hund im Konflikt.
Jetzt sprechen wir mal über die Hormone, Frau Engelstädter. Die spielen ja auch eine ganz große Rolle. Ich sag nur Pubertät oder frühe Kastration. Ich habe das bei meinem Rüden leider nicht gut eingeschätzt. Ein kleiner russischer Toy-Terrier, also so Chihuahua-Größe. Der wurde ziemlich früh kastriert, so mit einem Jahr. Und er ist, wenn ich das so sagen darf, nicht besonders resilient. Hat das auch was mit der frühen Kastration zu tun?
Ja, das hat einen großen Einfluss auch auf das Gehirn und diese ganzen Regulationsgeschichten. Ich sag mal, grundsätzlich hat jedes Hormon einfach auch einen Sinn im Körper. Mhm. Na, also, und das Hundegehirn bildet sich im zweiten, dritten Lebensjahr eigentlich erst so richtig aus. Also richtig mit Affektkontrolle, mhm, und emotionaler Regulation. Das heißt, man greift dann, wenn man eine Frühkastration macht, in so eine Gehirnentwicklung kräftig ein. Mhm. Und ja, damit kann es gut sein, dass der Hund schlechtere Startbedingungen hat im Resilienzbereich.
Das glaube ich Ihnen ungesehen. Wie kann man denn den Hund trotzdem unterstützen? Also ich meine, wenn das jetzt passiert ist, ich meine, viele Leute lassen ihre, also Hündinnen habe ich noch nie kastriert. Ich finde ja, so eine gesunde Hündin muss nicht kastriert werden. Aber ich hatte halt Hund und Rüde und Hündin. Also einer musste dran glauben. Deshalb, was kann ich denn tun, um den Hund trotzdem zu unterstützen und ihn vielleicht stärker und widerstandsfähiger zu machen?
Ja, also ich würde tatsächlich drauf schauen, an welchem Thema hängt es denn. Und das, was Sie gerade genannt haben, scheint ja das Thema Selbstregulation und Impulskontrolle zu betreffen. Das heißt, man müsste im Alltag viele Themen herstellen, wo der Hund lernt, sich zusammenzureißen oder auch abzuwarten. Das sind einfach wichtige Themen, die so ein Hund dann wirklich lernen muss. Und das ist Übung, Übung, Übung und gar nicht nur die eine Stunde in der Woche, sondern wirklich im Alltag 24 Stunden, 7 Tage die Woche kann man auch Terrier-Typen unterstützen dabei, zu sagen, halte aus und warte ab. Und ich rede auch aus Erfahrung, ich habe auch einen kleinen Terrier mit Frühkastration.
Also, was haben Sie für einen?
Ich habe einen Jack Russell Terrier.
Ja, die sind ja auch bekannt, besonders resilient zu sein.
Absolut, absolut. Vor allem, sie hat schon ein paar resiliente Eigenschaften, aber diese Impulskontrolle, das ist tatsächlich
geht dann immer mit ihr durch, ne?
Ach, und dann noch Frühkastration. Also ich habe sie erst mit 8 Jahren bekommen, aber das ist deutlich zu sehen. Und da haben wir wirklich jeden Tag dran gearbeitet. Jetzt ist sie 12 und ich finde, sie hat eine relativ gute Impulskontrolle erhalten. Aber es war wirklich eine tägliche Arbeit.
Das glaub ich.
Also das ist nicht, wo man sagt, Methode XY einmal kurz trainieren und dann ist da der Schalter, den man gedrückt hat. Sondern gerade wenn die Startbedingungen in dem Bereich nicht optimal sind, dann ist es tatsächlich ein tagtägliches Zusammenleben.
Frau Engelstädter, ich bedanke mich ganz herzlich. Es war ein tolles Interview, ein tolles Gespräch. Ich erwähne gerne nochmal Ihr Buch, Vanessa Engelstädter, Resilienz bei Hunden für einen gelassenen Umgang mit Konflikten und Stress, ist erschienen im Kosmos Verlag. Kann ich nur empfehlen. Auch funktioniert auch bei Nicht-Terriern, würde ich sagen.
Genau.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit.
Danke gleichfalls.
Das war's für mich. Ich habe jetzt noch den Spruch der Woche für euch, wie jede Woche. Und der trifft es wirklich. Kurz, ich muss ihn suchen. Habe ich ihn schon? Und wenn du das Gefühl hast, dass gerade alles auseinanderzufallen scheint, bleib ruhig. Es sortiert sich nur neu. Das ist echt so ein Spruch, wo ich sage, der ist was fürs Herz. Der ist so ruhig und so geduldig und einfach, er macht so eine Zuversicht. Er schafft in uns das Gefühl, einfach, ja, früher nannte man es Gottvertrauen, als man noch in die Kirche ging. Heute, glaube ich, ist es, ja, so sich auf sein Inneres verlassen und auf das, was uns alles fügt. Ich wünsche euch eine ganz gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr den Podcast mögt, dann wäre es toll, wenn ihr auf Folgen oder Abonnieren klickt. Das steht meistens oben links bei den Podcasts. Und wenn ihr das macht, dann werdet ihr immer informiert, wenn es eine neue Folge von der Martina Straten Show als Podcast gibt. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich euch eine ganz gute Zeit und passt bitte auf jeden Fall gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.